Hi, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich leite seit 10 Jahren die Shopify Plus Agentur, eShop Guide. In diesen 10 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung mit Shopify gesammelt und sind auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Und diese Erfahrungen wollen wir hier und heute teilen. Willkommen bei Shopify für Profis. Hallo und willkommen. Heute geht es um die Frage: Wie messen wir eigentlich Customer Experience? Ich gebe zu, ich bin eher der pragmatische Typ. Als eShop Guide sind wir eine pragmatische Organisation, die vielleicht manchmal zu viel auf Technologie guckt und zu wenig auf Experience. Wir sind jahrelang ohne festangestellte DesignerInnen durch unser Agenturleben gegangen. Das haben wir aber seit ein paar Jahren geändert und bereuen nichts, muss ich zugeben. Nichtsdestotrotz ist diese Frage, wie misst man eigentlich diesen Experience-Aspekt, schon relevant, weil am Ende, ich bin Betriebswirt und alles, was ich nicht messen kann, alles, was nicht irgendwie sich darlegen lässt in Geld, bin ich erstmal skeptisch gegenüber. Und genau darum soll es heute gehen. Was haben wir in den letzten Jahren gemerkt, wie sich diese Customer Experience messen lässt und warum sie denn tatsächlich relevant ist? Ich fange mal mit der Vogelperspektive an. Nochmal, studierter Betriebswirt. Und damals haben wir gelernt, ich weiß nicht mehr, welcher Kurs es war, aber wo es dann halt um Preisfindung ging, wahrscheinlich Mikroökonomie. Ein Preis ist eigentlich immer das, was die, also ist ja der Wert der Nutzenstiftung für den Kaufenden. Also, wenn ich etwas kaufe oder konsumiere, habe ich einen Nutzen. Und das ausgedrückt in Geld bin ich sozusagen bereit zu zahlen und das ist der Preis. Das Problem ist, wie wir jetzt inzwischen herausgefunden haben, wir sind alle keine Homo Ökonomicae oder kein Homo Ökonomicus, der alles perfekt rational bewertet, sondern sind gebiased. Das heißt, man sollte eher sagen, der Preis entspricht dem wahrgenommenen Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung. Weil wie sollte man sonst erklären, dass es T-Shirts gibt, die 5 Euro kosten und T-Shirts gibt, die 500 Euro kosten? Oder Toaster, die 20 Euro kosten und Toaster, die 200 Euro kosten? Oder dass der ehrliche Italiener, das Restaurant, was ich bei mir um die Ecke habe, wo die Mama persönlich noch in der Küche steht und ehrlich gesagt vom Geschmackserlebnis, ja, von der Produktqualität eine ähnlich gute Experience bietet wie das Sterne-Restaurant, wo wir dann potenziell auch manchmal hingehen, aber halt viel günstiger ist. Wie kommt das zustande? Und warum gehe ich gerne in Sterne-Restaurant, aber auch gerne zum ehrlichen Italiener? Und ziemlich genau in der Antwort auf diese Fragen liegt der Sinn und die Messbarkeit von der Experience. Klar wird das Thema mit dem wahrgenommenen Nutzen, auch wenn wir uns ein paar Beispiele anschauen. Es gibt T-Shirts, die kosten 5 Euro und T-Shirts, die kosten 500 Euro. Warum? Ist der Nutzen des T-Shirts-Tragens zwischen diesen verschiedenen Produkten 100 Mal höher bei dem 500-Euro-T-Shirt als bei dem 5-Euro-T-Shirt? Wahrscheinlich nicht. Allerdings ist das Design und auch das soziale Signal, was ich aussende, was damit einhergeht, wenn ich eine bestimmte Marke trage, halt relevant. Und je nachdem, wie ich halt psychologisch, was mein psychologisches Make-up ist, ist der wahrgenommene Nutzen halt tatsächlich 100 Mal so groß, wenn ich zum Beispiel ein Louis Vuitton-T-Shirt trage und damit halt dieses soziale Signal sende oder halt die Ästhetik des Designs für mich so relevant ist, dass ich auch dafür bereit bin oder dass mir das so viel Nutzen stiftet, dass ich dafür bereit bin, den 100-fachen Preis zu zahlen. Weil allein der Qualitätsunterschied ist es wahrscheinlich nicht bei 5 versus 500 Euro. Ähnlich ein Toaster. Einer, der 20 Euro kostet und einer, der 200 Euro kostet, ist der 200 Euro Toaster in der Qualität des Produktes, in der Langlebigkeit, in der Qualität des produzierten Toasters und so weiter, 10-mal so gut wie der 20 Euro Toaster? Oder ist es da vielleicht auch wieder so ein Design-Aspekt, vielleicht auch ein Ersatzteil-Aspekt und so weiter. Am spannendsten finde ich immer Gastro. Der ehrliche Italiener um die Ecke, wo die Mama noch persönlich in der Küche steht, macht überragendes Essen. Nicht unbedingt schlechter oder vielleicht sogar besser als das Upscale-Restaurant bei mir in der Vorstadt, wo ich dann teilweise auch hingehe. Aber was unterscheidet sich noch, ne? Also bei dem ehrlichen Italiener gebe ich halt viel weniger fürs Essen aus als bei dem Upscale-Restaurant. Aber natürlich ist der Service anders, das Ambiente ist anders und auch so in Anführungszeichen doofe Sachen, ne? Auch die Toiletten oder so sind anders. So bei dem Upscale-Restaurant, das ist alles viel fancier in Ermangelung eines besseren Wortes und es fühlt sich viel besser an und bin dann halt bereit, auch einen entsprechend höheren Preis für diese Experience zu bezahlen. Wie kann man das jetzt aufs Digitale übertragen, die Beispiele, die ich genannt habe? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt kaufe, ein T-Shirt, also ein Fashion-Piece, aber auch irgendwas, was ich nutzen kann, ein Make-up, ein Schneidebrettchen, ne, Frankfurter Brett, riesiges Thema, dann ist nicht nur wieder das Produkt, der Kern relevant, sondern auch die Experience, wie ich dieses Produkt bekomme und benutze. Also im Digitalen ist es Einfachheit, die Convenience, die Schnelligkeit und überhaupt die Positivität der Interaktion, die ich zum Beispiel mit dem Online-Shop habe, mit dem Kundenservice habe, mit all den Sachen drumherum, im After-Sales, in der Beratung vorher und so weiter. Dafür bin ich bereit, eine Prämie zu zahlen. Das heißt, die Experience zahlt direkt auf den wahrgenommenen Nutzen ein und da der wahrgenommene Nutzen den Preis bestimmt, zahlt die Experience auch direkt auf den Preis ein. Das heißt, je besser die Experience, desto höher der wahrgenommene Nutzen, desto mehr Preis kann ich verlangen. Okay, das haben wir schon mal etabliert. Also ultimativ sollte sich die bessere Experience im Preis niederschlagen. Jetzt ist es natürlich super schwer zu sagen, okay, ich kann höheren Preis verlangen, weil meine Experience einfach besser ist. Beziehungsweise, das heißt, wir suchen Proxies, die uns erlauben, dieses Gefühl, diese Experience auch tatsächlich zu messen. Und im Digitalen gibt es so ein paar Dinge, die man sich da anguckt. Einmal ist es zum Beispiel die Ladezeiten, den Page Speed, weil man ziemlich genau weiß, dass eine gute Ladezeit, ein hoher Page Speed sich positiv auf die Nutzererfahrung auswirkt. Das heißt, wenn die gut ist, wissen wir haben eine positive Experience. Viel relevanter finde ich ehrlich gesagt Interaktions- und Engagement-KPIs. Zum Beispiel, wie lange verweilen Leute auf der Seite, wie ist die Scrolltiefe, wie ist die Bounce-Rate, ja, also wie schnell flüchten die Leute wieder. Das ist super schwer, Benchmarks zu finden, weil jetzt auf fats.de hat man natürlich durchschnittlich eine höhere Verweildauer als auf, jetzt will ich nicht gemein sein, auf bild.de, nein, das meine ich nicht, aber als zum Beispiel in einem Online-Shop oder auf Amazon, ja, wo ich nur mal schnell was kaufen möchte. Das heißt, diese Time of Silence Quality für Bounce Rate misst man im Idealfall im Zeitverlauf auf der eigenen Seite. Das heißt, ich starte jetzt irgendwie mit einer durchschnittlichen Time-on-Zeit von 60 Sekunden und wenn ich dann Maßnahmen vornehme und die ist dann durchschnittlich 90 Sekunden, bei im Idealfall auch einer niedrigeren Bounce-Rate und einer höheren Scrolltiefe, dann ist das ein positives Signal im Sinne von Experience. Man könnte natürlich auch sagen, Time-on-Zeit, wenn die steigt, dann finden die Leute nicht so schnell, was sie suchen. Aber wenn die Leute nicht so schnell finden, was sie suchen, gehen sie halt einfach wieder, ne? Höhere Bounce-Rate. Die Interaktion, also Conversions, aber auch, also auch Mikro-Conversions, nicht nur der Kauf an sich, auch werden die Filter genutzt, klickt sich der Kunde wirklich durch den ganzen Funnel, kommt er bis in den Checkout, guckt sich Videos an und so weiter, gibt einem auch ein Signal dazu, ob es ein positives Gefühl ist, auf einem Online-Shop oder auf der Webseite zu sein. Also bei diesen Sachen würde ich mir angucken, wie viel Traffic kriege ich allgemein? Und was sind dann die Interaktionsraten, also wie viele Leute interagieren dann wirklich mit der Webseite? Tatsächlich ist da auch die Bounce Rate ein ganz guter Proxy, weil wenn alle bouncen, das heißt nicht interagieren, dann weiß ich das auch. Aber es ist natürlich interessant zu sehen, mit was interagieren sie. Wenn du diese Analytics-Tiefe hast, ist das sicherlich relevant herauszufinden, wo du mehr mitmachen solltest und womit weniger. Klassisches Beispiel auf Produktseiten, wollen unsere Kunden häufig irgendwelche Product-Zooms irgendwie haben oder Bilder-Zoom, also ne, die Möglichkeit reinzuzoomen. Das ist typischerweise nicht so relevant, die Leute nutzen das nicht so richtig. Du brauchst dann halt super große Bilder, super detaillierte Bilder, damit das überhaupt Sinn macht. Und es macht häufig einfach Sinn, sagen wir jetzt, du verkaufst Kleidung oder sowas, einen reingezoomten Screenshot halt tatsächlich oder ein Bild von dem Fabric, von dem Material zu haben, ein dediziertes Bild dazu, weil da siehst du halt viel besser, wie das aussieht, als wenn jetzt jemand reinzoomt in so ein, das Model trägt das Kleidbild. So, also, wie misst man jetzt diese Experience? Da sind wir jetzt ein paar Dinge durchgegangen. Ultimativ nochmal, erlaubt es dir, einen höheren Preis für dein Produkt zu verlangen. Das heißt, wenn du in der Lage bist, 10, 20, 50, 100% höheren Preis zu verlangen als deine Marktbegleiter, die, würdest du natürlich so nie zugeben, aber im Endeffekt ein sehr ähnliches Produkt verkaufen, ist das ein gutes Signal dafür, dass die Customer Experience besser ist. Die Marketeers kommen jetzt direkt rein oder die Brandleute sagen, ja gut, aber vieles ist auch Brand, vieles ist wahrgenommene Brand, ne? Mit welche Leute tragen und benutzen dein Produkt und so weiter. Keine Frage, das ist auch ein super, super relevantes Ding, aber auch da würde ich argumentieren, eine nachhaltig positive Brand Experience braucht eine gute Customer Experience. Na, also wenn die Läden von Hugo Boss und Giorgio Armani, ne, wenn die alle ranzig aussehen würden, also die Ladengeschäfte, dann wird da auch niemand einkaufen. So, da kann das wer auch immer noch tragen, aber der Hype wäre dann auch schnell vorbei. Sehen wir ja auch immer wieder, ehrlicherweise, ne? Also wie viele Streetwear-Marken sind gekommen und gegangen in den letzten Jahren und manche waren persistent, aber auch, weil die Experience in der Interaktion halt positiv war, ne? Dass du dich darauf verlassen konntest, dass wenn du schnell warst bei einem Drop, also bei einem Product Drop, dass du das Produkt auch tendenziell bekommen hast und nicht irgendwie in der Schwebe hingst und dein Geld irgendwie 90 Tage gebunden war. Kommen wir zu ein paar Praxisbeispielen. Bei Glorify, die mit den Unbreakable Glasses, das ist wirklich immer noch ein super, super cooles Produkt. Die haben zum Beispiel einen Vorteil, ja, Customer Experience ist für die Brand Experience halt super relevant, aber das ist auch ein Produkt, das kann man nicht so leicht nachmachen. Also das ganze Customer Experience Thema ist ein i-Tüpfelchen, ein super relevantes i-Tüpfelchen, nichtsdestotrotz ein i-Tüpfelchen, was denen halt hilft, nicht einfach nur die können nicht von Höhle der Löwen und dann, die hatten mal so eine Hype-Phase, sondern halt eine relevante Organisation zu sein und zu bleiben, also schon eine ganze Weile zu sein und zu bleiben und sich daraus noch weiterzuentwickeln. Anyways, durch die neue Shop-Struktur, bessere Filter, übersichtlichere Kollektions- und Produktseiten und, haben wir eine messbar längere Verweildauer auf der Seite. Weil es gibt natürlich andere Möglichkeiten, Brillen zu kaufen und Sonnenbrillen zu kaufen. Gut, die sind dann vielleicht nicht unbreakable, aber die haben, ne, andere Marken denken sich andere USPs aus. Und wenn da die Interaktion mit der Webseite so frustrierend ist, dann erhöhst du die Chance, dass die Leute halt woanders hingehen. Und indem wir eine höhere Verweildauer herstellen konnten durch die Migration, wissen wir oder extrapolieren wir, dass die Experience besser geworden ist. Bei Ortlieb haben wir auf den Produktseiten, sehen wir mehr Engagement, weil wir, also wir sehen mehr Klicks, wir sehen, ne, die Videos werden sich eher angeguckt, die Scrolltiefe ist höher, die Leute setzen sich tiefer mit den Produkten auseinander. Was jetzt bei so einer Brand wie Ortlieb, die ja auch über die Funktionalität ihrer Produkte kommt, also ich weiß nicht, wer von euch Ortlieb-Produkte hat. Ich habe meinen Ortlieb-Rucksack seit 15 Jahren, also ohne Mist. Und das sind halt 1A-Produkte. Muss man natürlich drauf stehen, auch auf den Style und so, aber funktional sind die ohne Frage. Für mich sind ich speichere die immer so im Kopf so ein bisschen als so ein deutsches Patagonia, weil die auch diesen ganzen Reparaturservice haben. Die sind halt super, super committed in ihrer Produktqualität. Anyways, auf jeden Fall haben wir da mehr Engagements sehen können auf den Produktseiten, was halt mega, mega cool ist, weil das genau das ist, was so eine Brand benötigt. Fossen, die verkaufen Handtücher, also nicht nur Handtücher, sorry, Frottierware, Ware aus Frottier. Sorry, ich bin nicht so gut in der Aussprache dieses Materials. Ihr wisst, was ich meine. Da gab es sofort einen subjektiven Eindruck. Vorher, nachher ist es halt viel schöner, mit dieser Seite zu interagieren. Weil da zum Beispiel auch unsere UXlerin, also Designerin, sehr viel Arbeit und Hirnschmalz reingesteckt hat. Wir sehen das jetzt aber auch in den KPIs. Also tatsächlich zum Beispiel in den Conversions. Und ultimativ natürlich dann auch in den Umsätzen, dass dieser subjektive Eindruck, den wir hatten während des Projektes und noch kurz nach Livegang, sich auch in echten Zahlen manifestiert, dass die Experience dort besser geworden ist. Also, User Experience, Customer Experience ist zu einem gewissen Teil messbar und ultimativ zahlt sie darauf ein, dass du höhere Preise für deine Produkte verlangen kannst, was dir wiederum erlaubt, in der Competition für Aufmerksamkeit, ja, also im Prinzip Werbung, also ob jetzt direkt oder indirekt bezahlte Werbung, es dir erlaubt, da höhere Budgets zu verwenden als deine Marktbegleiter, ne, weil du einfach eine höhere Marge hast und wenn du halt pro Euro Umsatz 5% oder 15% oder 25% für Werbung ausgeben kannst, wer mehr für Geld für Werbung ausgeben kann, hat halt eine höhere Chance gesehen und dann entsprechend auch gekauft zu werden. So ist das einfach. Deswegen funktionieren höherpreisige Artikel, also deswegen funktioniert Preisführerschaft, ist halt ein viel, viel, viel schwierigeres Game, was sowieso nichts mehr für kleine Organisationen ist. Also wenn du jetzt rausgehst als irgendwie D2C-Brand oder auch als Online-Brand und sagst, ich mache das günstigste Produkt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, viel, viel, viel geringer, als wenn du sagst, ich mache ein Produkt, was im hohen Preissegment angesiedelt ist, in diesem generellen Segment, was auch immer ich verkaufe. Mode, Rucksäcke, Make-up, Nahrung, you name it. Wie liefert man jetzt diese Customer Experience? Also wir waren jetzt gerade so ein bisschen, oder wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich so von Frontend- und Design-Aspekten gesprochen. Was da ich aber auf jeden Fall mit einschließe, sind auch nochmal Pre-Sales und After-Sales-Prozesse und natürlich auch Verkaufsprozesse allgemein. Also wie smooth ist es, sich mit deinen Produkten auseinanderzusetzen? Bekomme ich irgendwie eine Beratung, wenn ich mal eine Frage habe? Kriege ich einen Customer Support? Ist dieser Customer Support gut? Ist die Seite mobil gut scrollbar? Sind die Recommendations, die ich bekomme, zu passenden Produkten oder zu dem Bundle irgendwie sinnvoll? Ist der Checkout schnell? Muss ich mich da irgendwie registrieren und ist das einfach nur super nervig? Ist die Zahlart verfügbar, die ich brauche? Ist da ein vernünftiger Versanddienstleister dahinter? Kriege ich Versandupdates? Kriege ich ein vernünftiges Tracking? Wenn mein Produkt nicht, also wenn mein Paket, ich Probleme habe, erreiche ich jemanden? Und. Also diese ganzen Backend-Prozesse. Auch Fulfillment, wie ist das Produkt verpackt? Wie sind die E-Mails gestaltet? Verstehe ich die? Zahlen alle auf dieses Experience-Ding ein? Und da kommen wir in diesen Gedanken rein, den wir bei eShop Guide jetzt intern schon länger denken, nämlich da ist das Stichwort Connected Commerce. Da ist die Idee hinter, dass du nicht nur ein Tool benutzt, um die Wertschöpfung abzubilden, sondern ganz, ganz viele. Im Zentrum bei all unseren Kunden steht natürlich Shopify als E-Commerce-Plattform. Aber dann hast du zum Beispiel als Customer Success Tool Gorgias oder ein Zendesk irgendwie drin, um eine richtig geile Experience zu bieten. Natürlich muss es angemessen sein, auch Shopify selber hat halt einen Chatbot sozusagen, den du nutzen kannst, dass du überhaupt erreichbar bist. Ja, je nachdem, in was für einer Branche du bist, wenn du jetzt irgendwo versuchst, was Altbackendes, in irgendeine altbackende Branche reinzugehen, dass du überhaupt erreichbar bist, dass dein Kontaktformular, dass man auch überhaupt eine Antwort bekommt, kann schon ein kompetitiver Vorteil sein und eine positive Customer Experience. Wenn du jetzt natürlich die 500. Make-up-Brand bist, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr bieten, als einfach nur, ich antworte auf mein Kontaktformular. Also solche Tools musst du nutzen auch. Wie versendest du E-Mails, wann versendest du sie? Ne? Also so Marketing-Automation-Themen, auch da bietet Shopify natürlich viele eingebaute Möglichkeiten, aber es ist schon relevant, ob du jetzt den Klaviyo benutzt oder irgend so ein uralt Mailing-System, womit du einfach keine vernünftigen Flows bauen kannst. Thema Fulfillment. Ich glaube, da kann jede Online-Händlerin, jeder Online-Händler, jeder, der digital verkauft, ein Lied von singen, dass es nicht einfach ist, einen guten Logistiker, eine gute Logistikerin zu finden, die wirklich verlässlich ist und auch das Packaging gut macht und on-time liefert und. Und das zahlt natürlich auch alles auf die Experience ein. Und diese ganzen Sachen müssen zusammen kombiniert werden und ergeben aber auch eine Reise. Das heißt, häufig ist es jetzt so, dass wenn wir zu Shopify migrieren, dann ist häufig mindestens ein, häufig zwei, drei Jahre Investitionsstau schon vorhanden. Und im Rahmen dieser Migration ist es nicht so einfach so drei Jahre Investitionsstau aufzuholen. Ja, also wenn die Marktbegleiter schon ein AI-Tool für Product Recommendations irgendwie drin haben, dann kannst du typischerweise das im Zuge der Migration nicht einfach so implementieren, weil die AI muss ja auch erstmal lernen. Ja, das heißt, häufig ist es so, du migrierst, baust dann im Backend schon mal die AI, also ne, baust dann schon mal den Pixel dieses Recommendation Tools ein und dann kannst du halt 1, 2, 3 Monate später, je nachdem, was dein Traffic und dein Volumen ist, dieses Feature auch tatsächlich ausrollen. Das heißt, es ist eigentlich eine Reise oder eine konstante Reise, die Experience, die Customer Experience zu verbessern. Und das ist halt so ein bisschen das Schöne an Shopify. Wenn du dann sagst, ich brauche jetzt ein Retourenportal, weil ich noch keins habe, dann ist das kein Projekt von einem halben Jahr und 50.000 Euro, sondern es ist im Zweifel eine App zu installieren. Und wenn wir am Anfang des Projektes schon vernünftig gearbeitet haben, ist die Schnittstelle, um irgendwie Retourenlabel zu erweitern, dann zum ERP oder das Signal zu geben, dann auch nicht mehr so ein Hexenwerk. Genau, also CX ist nicht nur Frontend, sondern auch Backend bzw. Prozesse. Kommen wir zu einem Fazit. Wer überhaupt nicht über Customer Experience nachdenkt, hat ein Problem. Wer glaubt, ich messe Customer Experience so, weil in dem Maße, dass meine Geschäftsführerin oder mein Geschäftsführer sagt, das ist gut, ist auch nicht gut unterwegs. Das ist ein uralter Spruch, den habe ich auch wem mal geklaut, aber dieses, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. In dem Kontext ist der Fisch der Kunde oder die Kundin und der Angler, das seid ihr. Nur weil ihr sagt, ihr findet was toll oder ihr braucht X oder Y, heißt das nicht, dass der Kunde das auch so sieht. Klassiker in dem Kontext sind, früher haben immer alle gedacht, sie brauchen Konfiguratoren. Die Kunden haben keinen Bock auf Konfiguratoren. Die haben keinen, also außer es macht wirklich Sinn, aber die haben keinen Bock, sich eine Viertelstunde ein Produkt zusammenzustellen. Die wollen, dass ihr ihre Gedanken lest und das Produkt, was sie brauchen, schon fertig da steht und sie einfach nur klicken müssen. Klack. Oder zumindest so sich inspirieren lassen, dass sie das ein bisschen verändern und dann kaufen. Es gibt natürlich Produkte, da machen Konfiguratoren absolut Sinn. Genau, also setzt euch damit auseinander oder habt das im Kopf, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Woher wisst ihr, ob der Wurm dem Fisch schmeckt? Über das Tracking, ja, über Daten sammeln. Ihr müsst jetzt nicht heftig in Big Data einsteigen. Häufig ist ein vernünftiges Heatmap-Tool, sich Screen Recordings anschauen, ein Chatbot irgendwie haben oder so ein kleines Chatfenster, wo die Leute ihre Luft ablassen können, wenn sie irgendwas frustriert. Entweder zu euren Produkten oder auch bei dem Kaufprozess allgemein, dass ihr darüber Daten sammeln könnt und das dann immer weiter verbessern könnt. Und dann abschließend diese Verbesserungen, die kommen, indem man halt aufmerksam ist und immer weiter neue Aspekte in diese Experience-Verbesserung mit einbaut. Also Connected Commerce, ne? Vor allen Dingen weitere Tools irgendwie implementiert oder die Tools, die man hat, noch besser einsetzt. Und dann wird daraus ein Schuh und das machen einige Marken besser und andere Marken schlechter. Und da trennt sich ehrlich gesagt die Spreu vom Weizen. Also wir arbeiten ja viel mit dem Mittelstand zusammen und so intern, sprechen wir mal, unser Ding ist, wir arbeiten mit dem neuen Mittelstand. Im Sinne von, wir glauben, dass vor allen Dingen Traditionsunternehmen, die jetzt relevante Entwicklungen nicht mitgehen, die werden es mittelfristig schwer haben. Und die checken, dass es wichtiger ist, dass die neue KäuferInnen-Generation sich auch positiv auf der Webseite zurechtfindet und nicht der grauhaarige Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sagt, das ist eine gute Webseite. Die werden positive Storys schreiben. Und genau da wollen wir unterstützen und können auch unterstützen. Und da pieksen wir auch manchmal und sind im Prinzip immer Teil von so einem gewissen Change Management. Aber die Beispiele, die ich genannt habe und im Prinzip jedes andere Projekt, was wir umsetzen, jede Migration zu Shopify, beinhaltet irgendwo eine Verbesserung der Customer Experience und sei es nur in Anführungszeichen der Checkout. Also der Checkout, der Custom-Bereich ist so neuralgisch und der ist bei Shopify halt einfach Premium. Der ist top, der ist schnell, der ist übersichtlich und das ist nicht so ein komisches, selbstgebautes Ding wie bei vielen anderen Systemen, wo man sich irgendwie denkt, boah, jetzt muss ich auch noch Adressfeld Nummer 2 angeben und ich weiß gar nicht, was ich da eintragen muss, aber es geht halt nicht anders. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Betriebswirt-Techie-Perspektive auf das Thema Experience, Customer Experience lenken, warum die relevant ist und bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit, freue mich über Fragen, Anmerkungen und Anregungen und natürlich auch Kritik. Das ist eigentlich mit mein liebstes Feedback, weil da kommt man ins Gespräch und da lerne ich auch noch was bei. Und sag danke und ciao, ciao, bis bald.